Ich freue mich, heute in diesem Publikum Ergebnisse meiner Forschungsarbeit vorstellen zu können, die ich mich ja doch 5 Jahre beschäftigt habe meines Lebens, also auch meine Doktorarbeit. Ich habe das mittlerweile, letztes Jahr wurde es als Buch veröffentlicht. Ich kann es auch gerne mal rumgeben, wenn Sie auch mal reinschauen wollen. Ein Exemplar hätte ich allerdings gerne wieder, mein persönliches. Mal schauen. Ja, genau. Ich möchte jetzt also erstmal ein bisschen sprechen über den Hintergrund meiner Forschungsarbeit, was mich bewegt hat, überhaupt diese Studie durchzuführen. Dann ein bisschen erläutern, was ich denn genau gemacht habe, wie ich vorgegangen bin, um Ihnen dann ein paar Ergebnisse auch zu präsentieren und Ihnen auch ein paar Kaderaktivisten und Sympathisanten der rechtsextremen Szene, rechtsextremen Bewegung vorzustellen. Es sind Kaderaktivisten, es sind Leute, mit denen ich Interviews geführt habe im Rahmen der Studie. Ausgangspunkt meiner Studie waren die Veränderungen, die der Rechtsextremismus in den 90er Jahren im Vereinigten Deutschland durchlaufen hat. Wie Sie alle wissen, kam es seit Anfang bis Mitte der 90er Jahre eigentlich zu einem deutlichen Anstieg rechtsextremer Gewalt. Ich nenne hier stellvertretend nur die Ortsnamen Hoyerswerda, Rostock-Lichtenhagen, Mölln und Solingen. Auf diesen Anstieg rechtsextremer Gewalt hat die demokratische Öffentlichkeit, hat die Politik, haben Polizei und Justiz mit einer Reihe von Maßnahmen reagiert. Vereinsverbote, staatliche Repression, aber auch, und das ist mir ein besonders wichtiger Punkt, die demokratische Öffentlichkeit hat ihre Ablehnung rechtsextremer Gewalt mit Massendemonstrationen, hier ein Bild von den Lichterketten, die Sie vielleicht noch in Erinnerung haben, die dann 92 in vielen Städten der Republik stattfanden, hat also die demokratische Öffentlichkeit da ihre Ablehnung zum Ausdruck gebracht, erneut dann wieder im Jahr 2000, der berühmte Aufstand der Anständigen. Und ich denke, dass diese demokratische Mobilisierung der Zivilgesellschaft einen deutlichen Einfluss hat auf das Verhalten der rechtsextremen Akteure. Ich werde das noch genauer ausbuchstabieren. Doch man muss auch festhalten, dass diese Konjunkturen fremdenfeindlicher Gewalt nur der sichtbarste Ausdruck für ein Erstarken des Rechtsextremismus seit 1990 sind. Seit Anfang, Mitte der 90er Jahre haben sich lose, strukturierte, netzwerkartige Zusammenschlüsse von Jugendlichen und jungen Erwachsenen gebildet, die mittlerweile im Rechtsextremismus deutlich an Bedeutung gewonnen haben. Das sind die Freien Kameradschaften, Gruppierungen, die sich Nationaler Widerstand nennen, Aktionsbüros. Sie kennen das alle. Manchmal treten die auch auf als Bürgerinitiative Schöner Wohnen und Leben. Auch das werden Sie kennen. In den Verfassungsschutzberichten immer als aktionsorientiert bezeichnete Flügel des organisierten Rechtsextremismus hat eben an Bedeutung gewonnen. Und diese Gruppierungen wählten immer öfter nicht gewalttätige, öffentlichkeitswirksame Aktionsformen, manchmal auch ganz kreative Formen des Protests. Enrico hat mir gestern von einem Straßentheater von rechtsextremen Akteuren erzählt, aber auch Skinhead-Konzerte, Vortragsveranstaltungen, Demonstrationen, Mahnwachen, Unterschriftenaktionen und so weiter. Also dieses Feld der Aktionsformen hat sich doch deutlich erweitert und zeugt meines Erachtens auch von einer neu gewonnenen Dynamik des Rechtsextremismus. In der Forschung wird deshalb vielfach von einer sozialen Bewegung des Rechtsextremismus gesprochen. Und die NPD als mittlerweile bedeutendste Partei des deutschen Rechtsextremismus hat mit einigem Erfolg versucht, Anschluss an diese Bewegung zu suchen und von ihr auch zu profitieren. In meiner Untersuchung, die ich durchgeführt habe, habe ich mich sowohl für die neue Dynamik des Rechtsextremismus, seine Veränderung hin zu einer sozialen Bewegung interessiert, als auch für die Akteure, die diese Entwicklung vorantreiben, also Aktivisten der Freien Kameradschaften, Kader der NPD, Teilnehmer an rechtsextremen Demonstrationen. Wenn man sich die, ich denke, das gilt in Teilen auch noch heute, aber damals, als ich die Studie begonnen habe, gilt das auf jeden Fall. Wenn man sich die existierende empirische Forschung über rechtsextreme Akteure anschaut, finden sich dort vor allem Untersuchungen über jugendliche Straftäter, die also durch fremdenfeindliche Gewalttaten aufgefallen sind und deswegen auch verurteilt wurden, oder Studien über Mitglieder gewaltaffiner rechter Jugendklicken. Diese Straftäterstudien, wie ich sie nenne, zeigen, dass die Täter in der Regel männliche Jugendliche oder junge Erwachsene sind, die einen eher niedrigen Bildungsabschluss haben. Arbeitslosigkeit findet sich zwar häufig, viele der Täter und Mitglieder rechter Klicken sind aber in Ausbildung oder auch in einem Beruf sozial integriert gewissermaßen. Weiter zeigt sich, dass die überwiegende Zahl der Straf- und Gewalttäter nicht in rechtsextremen Parteien oder Gruppierungen organisiert ist. Sie sind eher in lose strukturierten Peergroups, Gruppen von Gleichaltrigen eben eingebunden, die sich dem Bereich des Sympathisantenumfeldes der rechtsextremen Bewegung zurechnen lassen. Diese Angehörigen einer maskulin geprägten Jugendkultur teilen gewisse Grundüberzeugungen rechtsextremer Ideologie. Sie verwenden, wie mein Kollege Michael Kohlstruck treffend ausgeführt hat, die Symbolsprache des Rechtsextremismus und handeln im Sinne der fremdenfeindlichen und rassistischen Zielsetzungen rechtsextremer politischer Akteure. Gleichwohl sind sie kaum zu einem längerfristig orientierten strategischen Handeln in der Lage. Sie nehmen nur in Ausnahmefällen an organisierten rechtsextremen Veranstaltungen oder Demonstrationen teil. Hier besteht meines Erachtens ein Forschungsdefizit, denn Personen, die in rechtsextremen Parteien wie der NPD und deren Jugendorganisation den jungen Nationaldemokraten oder in anderen Gruppierungen bei den Kameradschaften oder nationalen Widerstand, wie die Gruppen alle heißen, organisiert sind. Personen, die in der Regel nicht offen gewalttätig sind und sich politisch, ideologisch betätigen, wurden bislang meines Erachtens in der Forschung nicht ausreichend berücksichtigt. Ich denke, das ist ein Defizit, das auch Auswirkungen hat für die Praxis, weil diese Personen sind wichtig, weil sie die Aktionen planen, weil sie taktische und strategische Entscheidungen treffen und für die Dynamik des Rechtsextremismus, von der ich gesprochen habe, verantwortlich sind. Ich denke, man kann hier klar diese Akteure dafür verantwortlich machen. Und deswegen habe ich den Fokus in meiner Studie auf diese Kader und Aktivisten der Bewegung gelegt. Ich wollte also wissen, welche Entwicklungen und Veränderungen hat der Rechtsextremismus seit 1990 durchlaufen, auch welche Wechselwirkungen gibt es zwischen den Reaktionen der demokratischen Öffentlichkeit und den Aktionen der Rechtsextremisten und welche Rolle spielen die Kader und Aktivisten der Bewegung, welche politischen Ziele verfolgen sie mit ihrem Handeln. Jetzt dazu, was ich konkret gemacht habe zu meiner Untersuchung. Ich habe eine qualitative ethnografische Feldstudie in einer ostdeutschen Stadt mittlerer Größe durchgeführt, weil ich denke, dass sich am lokalen Beispiel diese Beziehungsgeflechte und auch die Auseinandersetzungen zwischen Öffentlichkeit und den rechtsextremen Akteuren sehr gut im Detail im lokalen Beispiel studieren lassen. Ich bin mir sicher, dass aufmerksame Leser meines Buches oder auch des Aufsatzes, der in der Broschüre, die Sie wahrscheinlich am Eingang bekommen haben, enthalten ist, dass Sie die Stadt identifizieren können. Ich werde den Namen der Stadt trotzdem nicht nennen, weil ich glaube, erstens, dass die von mir skizzierten Entwicklungen charakteristisch sind, auch für andere Städte und Regionen, und weil ich den Befragten aus der rechtsextremen Szene und auch den politischen Gegnern, also Vertretern der Antifa, Gewerkschaften und so weiter, Anonymität zugesichert habe. Sonst hätten viele, auch von den politischen Gegnern, erstmal nicht mit mir gesprochen, wenn ich das nicht zugesichert habe. Und daran fühle ich mich auch gebunden. In dem Untersuchungsort gab und gibt es auch heute noch eine sehr aktive und differenzierte Rechtsextremszene. Von Schlägerkliquen, Mitgliedern der NPD, einer freien Kameradschaft, bis hin zu einer kleinen Zahl rechtsextremer Burschenschaftler, finden sich dort viele Facetten des zeitgenössischen Rechtsextremismus. Ich denke, etwa 50 bis 60 Personen lassen sich so ja, im weitesten Sinne diesem Spektrum zurechnen. Bei zwei Demonstrationen in der Stadt konnten mit regionaler Unterstützung 150 bis 200 Personen mobilisiert werden. Sie sehen hier ein Bild von einer dieser Demonstrationen. Ich bin auf dem Bild glücklicherweise nicht drauf, weil das auch auf deren Webseite erschienen ist. Aber ich war bei dieser Demonstration auch anwesend. In der Stadt, und das ist auch wichtig für die Interpretation der Ergebnisse dann, in dieser Stadt gibt es eine kontinuierliche öffentliche Auseinandersetzung mit rechtsextremen Aktivitäten in der Stadt, die von verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen getragen wird. Und es gibt in dieser Stadt so einen Konsens, dass man sich gegen den Rechtsextremismus positioniert, auch öffentlich positioniert, und den Rechtsextremismus in dieser Stadt als Problem anerkennt und damit offensiv umgeht. Darin unterscheidet sich diese Stadt vielleicht von anderen Städten, aber ich denke, das ist wichtig. Während der Untersuchung habe ich dann für mehrere Monate, eigentlich ein knappes Jahr, in dieser Stadt gelebt und habe Gespräche mit Lokalpolitikern, der Polizei, der Antifa, Gewerkschaften und auch in Anführungsstrichen mit normalen Bürgern der Stadt geführt. Ich habe dann von Oktober 2001 bis Dezember 2002 mehrere Demonstrationen der NPD, zwei Wahlkampfveranstaltungen sowie andere öffentliche Auftritte der Rechtsextremen beobachtet und auch daran teilgenommen. Dabei habe ich unter anderem auf den Bierbänken des NPD-Ortsverbandes mehrere teils mehrstündige informelle Gespräche mit den Leuten, die da anwesend waren, geführt. Sie sehen hier einen dieser Wahlkampfstände. Auch hier sieht man mich glücklicherweise nicht. Ich sitze hinter dem NPD, hinter diesem Schirm. Auch das Bild wurde auf der Webseite veröffentlicht. Also auch nur, dass Sie so einen Eindruck bekommen von der Größe der Szene. Also es war der Zulauf bei diesen Wahlkampfveranstaltungen war doch relativ gering und relativ auf das eigene Milieu dann doch wiederum begrenzt. Ja? Also es gab keinen Massenzulauf zu dieser Partei. Neben diesen Gesprächen an den Bierbänken habe ich dann auch Interviews mit Kadern und Aktivisten der Bewegung geführt. Insgesamt 4 Einzelinterviews, 2 Gruppendiskussionen, dann noch ein E-Mail-Interview und eine Reihe von Diskussionen auch in den Internetforen der Szene. Ich kann jetzt nicht alle Aspekte meiner Arbeit berücksichtigen. Ich will mich konzentrieren auf die Entwicklung und Veränderungen des Rechtsextremismus im Untersuchungsort seit Mitte der 80er Jahre und dann auf das Personal der Bewegung, eben auf die Kader, die Bewegungsaktivisten, die Mitläufer und die Sympathisanten eingehen und die ihnen auch ein bisschen näher vorstellen. In dieser Stadt entwickelte sich schon zu DDR-Zeiten seit Mitte der 80er Jahre eine kleine rechtsextreme Jugendszene, die sich vor allem aus dem Umfeld der Fußballfans rekrutierte, dann später mit zu Wendezeiten auch aus jugendlichen Punkern, die, so hat mir ein Gewehrsmann der Antifa berichtet, die Seiten dann wechselten zu der Wende. Auch eine Entwicklung, die es, glaube ich, in vielen anderen Orten der ehemaligen DDR dann gab. Da sich die Rechtsextremisten in der DDR nicht offen organisieren konnten, beschränkten sich deren Aktivitäten zunächst einmal auf eine symbolisch zur Schau gestellte Opposition zum antifaschistischen Staat, also indem man entweder auf offener Straße den Hitlergruß zeigte oder kleine Hakenkreuzanhänger sich ansteckte, eine Bomberjacke trug, also Kleidung, die nicht unbedingt erwünscht war. Aber im Zuge der Wende dann, agierten diese Jugendlichen dann relativ schnell offen und aggressiv. Schon Ende 89 wurden in dieser Stadt dunkelhäutige Menschen und Vietnamesen durch die Stadt gejagt und auf offener Straße attackiert. Und mehrfach kam es auch zu spontanen Auseinandersetzungen zwischen rechten und linken Jugendlichen. Aber auch, wie ein NPD-Kader mir im Interview auch gegenüber zugab, zu geplanten und organisierten Angriffen mit Baseballschlägern eben auf linke Jugendliche. Im Laufe der 90er Jahre begann die Szene sich dann stärker zu organisieren. Mitte der 90er Jahre wurde eine Anti-Antifa-Organisation gegründet, deren Ziel es war, politische Gegner systematisch anzugreifen und einzuschüchtern. Aus dieser mittlerweile aufgelösten Organisation ging die Gruppierung des nationalen Widerstands, der in der Stadt aktiv war, und am Ende der 90er Jahre gegründete Ortsverband der NPD hervor. Also das sind zum Teil noch dieselben Mitglieder, die schon Ende der 80er Jahre aktiv waren. Die haben diese ganzen Wandlungen, organisatorischen Wandlungen miterlebt und mitgeprägt, mitgestaltet und dann eben auch aktiv dann den NPD-Ortsverband gegründet. Nach den vor allem von Gewalttaten geprägten 90er Jahren ließ sich dann seit etwa Anfang, Mitte des Jahres 2000 ein Strategiewechsel und eine deutliche Veränderung und Erweiterung des Repertoires der Aktionsformen verzeichnen. Am auffälligsten war der offensiv zur Schau gestellte Verzicht auf die Ausübung von Gewalt und auch eine öffentlich geäußerte Distanzierung von Gewalt von Seiten dieser Gruppierungen dann auch. Statt der Gewalt wurden andere Aktionsformen gewählt, Demonstrationen, Mahnwachen oder auch die Beteiligung an öffentlichen Diskussionsveranstaltungen. Sie kennen sicher dieses Schlagwort von der Wortergreifungsstrategie, also dass man zu Veranstaltungen des politischen Gegners, zu Gewerkschaftsveranstaltungen geht und da nicht stört, sondern aufsteht und Fragen stellt. Und auch Fragen, die einen bestimmten ideologischen Gehalt haben, aber noch sozusagen im Rahmen dessen war, was eigentlich eine demokratische Öffentlichkeit aushalten muss. Ja. Mit diesen neuen Taktiken wussten die Gegner auch, oder die Gewerkschaft, Antifa, viele Politiker nicht so recht umzugehen. Was ist das? Also die sind vorher, die Jahre vorher, durch die Stadt gezogen und haben Leute bedroht, eingeschüchtert. Und jetzt treten sie auf einmal bei den Veranstaltungen auf und wollen reden mit uns. Ja? Wie geht man jetzt damit um? Ein Ziel oder eine neue Taktik der Extremrechten in dieser Stadt war dann, dass man versuchte, lokale soziale Probleme aufzugreifen. Anfangs noch etwas dilettantisch, indem man mehr Straßenlaternen an schlecht beleuchteten Straßen und Plätzen forderte, dann aber im Spätherbst 2001 deutlich professioneller mit einer richtigen Kampagne für ein nationales Jugendzentrum, ein Jugendzentrum für Jugendliche, die der Selbstdarstellung nach aufgrund ihrer Kleidung, aber eigentlich wegen ihrer rechtsextremen und rassistischen Einstellung, keinen Zutritt zu anderen Jugendclubs bekamen. Letztlich auch noch eine, ich sage, Akzentverschiebung in der Außendarstellung feststellen, während ich habe im Archiv der Antifa dann auch so Aufkleber mir angeschaut, die verklebt wurden in den 90er Jahren. In den 90er Jahren waren das alles sehr aggressiv formulierte Sprüche, die da drauf standen, also Deutschland den Deutschen, Ausländer raus, Zeckenklatschen und so weiter, also eine Rhetorik, in der die Rechtsextremen sozusagen die Rolle der Täter auch einnehmen. Also wenn man sagt Zeckenklatschen, dann ist man der Täter und man will eben auch die Zecken, also die Linken, angreifen und verletzen. Jetzt, so ab 2000, gibt es eine Akzentverschiebung. Man stellt sich nicht mehr als Täter dar, sondern versucht sich selbst als Opfer zu beschreiben, als Opfer von Ausgrenzung durch Gewerkschafter, durch Linke und so weiter, die einen nicht mehr in Jugendclubs lassen, die nicht mal mit einem diskutieren wollen und so weiter. Also stellt sich als Opfer von Ausgrenzung und Diskriminierung dar. In einem Flugblatt, das die jungen Nationaldemokraten da veröffentlichten, nach einer Auseinandersetzung zwischen Linken und Rechten, bei der nicht ganz klar ist, wer jetzt wirklich angefangen hat, hat die JN dann ein Flugblatt veröffentlicht, in dem es heißt, wer sind diese Rechten wirklich, also diese Rechten, die jetzt auch in der Lokalpresse thematisiert wurden, wer sind diese Rechten wirklich? Es ist die Jugend, die keiner will. Sie haben keine Clubräume oder sonstige Einrichtungen, die für sie da sind. Also ja, die armen, ausgegrenzten Opfer, die von den Demokraten irgendwie behindert werden und schikaniert werden und so weiter. Man beruft sich dann auch auf demokratische Spielregeln, auf Meinungsfreiheit, Gleichberechtigung und so weiter. Und das muss man ihnen auch zugestehen. So viel erstmal zu der Entwicklung in dieser Stadt. Und ich denke, die ist wirklich charakteristisch auch für andere Städte und Regionen. Jetzt möchte ich Ihnen das Personal oder die Personen ein wenig näher vorstellen. Die Mitgliedschaft in sozialen Bewegungen, dadurch unterscheiden sich soziale Bewegungen von anderen hierarchisch strukturierten Vereinen, von Parteien und so weiter. Die Mitgliedschaft in sozialen Bewegungen ist offen und kaum formal fixiert. Also es gibt keine Mitgliedsbücher und so weiter, es gibt keine Mitgliedsbeiträge, also kein offizielles Vereinsregister und so weiter. Teilnahme und Mitarbeit sind freiwillig und oft mit einem hohen persönlichen Engagement verbunden. Es ist jederzeit möglich, zu dieser Bewegung zu stoßen oder auch sich wieder davon zu entfernen. Dies gilt für Parteien wie die NPD nur eingeschränkt, aber selbst in der Jugendorganisation der jungen Nationaldemokraten ist die Fluktuation doch sehr hoch. Und andere Organisationen und Cliquen sind offener. Jeder, der sich engagiert, der irgendwie bereit ist, seine Zeit für Aktionen zu opfern, kann im Prinzip da mitmachen. Dennoch lassen sich, auch wenn die Mitgliedschaft offen ist, lassen sich Strukturen der Mitgliedschaft in sozialen Bewegungen ausmachen. So idealtypisch kann man das hier in diesem Bild konzentrischer Kreise eben darstellen, in deren Mitte eben die Kader der Bewegung sind. Sie sehen hier vom Rand zur Mitte nimmt der Ideologiegrad und der Organisationsgrad dann auch zu. Ein Kreis weiter außen sind die Mitglieder oder die Aktivisten, Leute, die noch keine Führungspositionen zum Beispiel haben, aber Plakate kleben und regelmäßig an Veranstaltungen auch teilnehmen oder regelmäßig ihre Zeit einbringen, ihre Arbeitskraft auch einbringen. Dann gibt es ja so ein unmittelbares Umfeld, Mitläufer. Ja?
Eine Frage zu den Mitteln. Warum ist denn das als Alltagsphänomen bezeichnet? Nicht jetzt als Gesellschaftsphänomen? Also weil wenn es so alltäglich, würde ich das jetzt auch nicht bezeichnen.
Die Frage verstehe ich nicht ganz.
Also, na, ich fand den Titel erstmal ganz schön krass, dass man sagt, Rechtsextremismus als soziokulturelles Alltagsphänomen, weil ich das nicht so sehe, dass Rechtsextremismus jetzt unbedingt zum Alltag gehört, vielleicht ist es ein Gesellschaftsphänomen ist, aber nicht unbedingt so alltäglich, dass man ständig damit konfrontiert
wird. Ja, das ist richtig, da muss ich ein klein bisschen ausholen, diese Darstellung ist hier vom Zentrum für demokratische Kultur in Berlin. Die haben, man kann da geteilter Meinung sein, die haben meines Erachtens auch einen relativ weiten Begriff oder einen relativ auch dramatisierenden Begriff, dieses Rechtsextremismus als Alltagsphänomen. Den, und da unterscheide ich mich wahrscheinlich auch mit dem Kollegen Thomas Grumpe, der bei dem ZDK ja auch gearbeitet hat, dem ich auch zusammengearbeitet habe, Da gibt es Unterschiede in der Bewertung, wie weit vorgedrungen dieses Phänomen jetzt ist. Wie gesagt, das kann man diskutieren. Das ändert aber nichts daran, dass dieses Modell, ich habe jetzt einfach nur die eine der grafisch gelungensten Umsetzung meines Erachtens da gewählt, um dieses Modell, das auch sich bei anderen Forschern oder in der Literatur findet, eben genommen. Ich würde Sie jetzt einfach bitten, eher auf das Modell zu schauen und nicht auf die Überschrift. Dieses Modell, das muss ich vielleicht auch noch dazu sagen, das gilt nicht nur für die rechtsextreme Bewegung. Dieses Modell ist eigentlich entwickelt worden für soziale Bewegungen, die in den 70er und 80er Jahren entstanden sind, denken Sie an Frauenbewegungen, an Umweltbewegungen und so weiter. Also da ist dieses Strukturmodell der Mitgliedschaft in sozialen Bewegungen eben auch entwickelt worden, und es wurde mittlerweile auch übertragen auf den Rechtsextremismus. Und ich denke, es hat einen gewissen, sagen wir, heuristischen Wert, also einen gewissen Wert, wenn man sich Phänomene anschaut, dass man die ein bisschen ordnen kann, und auch Phänomene, die man in der Praxis vor Ort dann vorfindet. Also, ja, die Mitläufer, das sind Leute, die eben weiter vom Kern entfernt sind, die sporadisch mal teilnehmen, erscheinen oder auch nicht erscheinen, also eher auch so unsichere Kantonisten für die Kader der Bewegung. Die haben ein großes Problem damit, beziehungsweise das Problem der Kader ist eigentlich immer, die Mitläufer zu Anhängern, Aktivisten auch zu machen, mit welchen Methoden auch immer. Und ja, Sympathisanten der Bewegung, das sind Menschen, die, wie ich sagte, die Werte der Bewegung, welche Bewegung auch immer das jetzt ist, teilen, sich aber nur in Ausnahmefällen auch an Aktionen beteiligen. Ja. Also die vielleicht mal im Gespräch irgendwie sagen, naja, also was die NPD sagt, das ist doch gar nicht so falsch und so. Aber darüber hinaus gehen keine weiteren Aktivitäten dann im Sinne der Bewegung entwickeln. Ja. Genau. Gibt es da noch Fragen zu diesem Modell erstmal? Vielleicht? Dann würde ich jetzt dazu gehen, Ihnen eben auch die Personen vorzustellen, mit denen ich gesprochen habe, und die sich in dieses Modell auch einordnen lassen. Ich gehe jetzt von außen nach innen. Ich möchte erstmal kurz was über die Sympathisanten oder Mitläufer erzählen. Da habe ich mit zwei doch bemerkenswerten jungen Menschen, jungen Männern gesprochen. Ich habe sie Ronny und Sven genannt. Sie sind dem gewaltaffinen Sympathisantenumfeld zuzurechnen, nehmen nur in Ausnahmefällen an Aktionen teil, begreifen sich aber trotzdem als politische Kämpfer in einem Rassenkrieg, in einem Krieg gegen Ausländer, gegen den Staat. Und Sven habe ich auf einer NPD-Wahlkampfveranstaltung getroffen, das Bild, das ich Ihnen eben gezeigt habe. Bei dieser Wahlkampfveranstaltung, die ging, glaube ich, um 12 an und ging bis 3 oder 4. Und bei dieser Wahlkampfveranstaltung gab es auch Bier. Und das haben die Freunde oder Kumpels von Sven und auch er selbst dann auch ausgiebig genutzt. Es gab billiges Bier, das muss man hinzufügen. Das haben sie genutzt, und irgendwann ist dann auch ein Kumpel von Sven irgendwie von der Bank gefallen, und dann kam einer der NPD-Kader, ein Vorsitzender der Partei, und sagte, also die Jungs bekommen jetzt kein Bier mehr, das reicht. Und mit Sven habe ich dann einen Termin ausgemacht für den nächsten Tag oder übernächsten Tag. Bei dem Treffen waren dann Tommy und die zwei Freundinnen dabei. Das Treffen war so um 14 Uhr. Und da waren beiden jungen Männer schon alkoholisiert. Sven berichtete mir dann mit einigem Stolz, dass er schon eine Flasche Jägermeister getrunken hat. War nicht so ganz klar. Ich glaube, er meinte nicht so eine kleine Flasche, sondern sie kennen diese größeren Flaschen Jägermeister. Aber auf jeden Fall ist er so gelaufen. Das Interview fand in Svens Wohnung statt, einer kleinen anderthalb Zimmerwohnung in einem Neubaugebiet. Die Wohnung selbst war ordentlich aufgeräumt. Es gab einen Couchtisch, zwei Sessel, Ledercouch. Und meinetwegen hat Sven dann extra eine Tischdecke auch auf den Couchtisch gelegt. Ist dann schnell nochmal in die Küche gegangen, hat eine Tischdecke geholt. Und dann gab es Kaffee und Kuchen, also richtig so Kaffee und Kuchen Geschirr war dann auch da. Und man merkte so eine gewisse Orientierung auch noch so an so kleinbürgerlichen Standards eben auch, dass wenn man Gäste hat, dass man die eben irgendwie auch als Gast dann behandelt und denen irgendwas auftischt. Sven, 19 Jahre, so ein kleiner, schmächtiger Typ, der eine Lehre im Hotel- und Gaststättengewerbe absolviert und allerdings doch einige Probleme hat. Also es wurde schon klar aus dem Gespräch dann auch, dass er da nicht so viel Zeit in diese Lehre absolviert und dass er doch auch ein gewisses Alkoholproblem dann hat. Seine Zukunftsaussichten sind daher eher ungewiss und im Interview hat Sven dann auch eine offen selbstdestruktive Haltung dann von sich gegeben. Er hat dann mehrmals zu verstehen, dass ihm sein Leben wenig wert ist eigentlich und dass es ihm ganz recht wäre, wenn er jetzt in diesem Rassenkrieg fallen würde. Ja, also das wäre dann schon, dann hätte er irgendwie Ehre dann erreicht. Also das kam ganz deutlich da hervor. Das war auch ein bisschen beängstigend, das eigentlich so ja, offen erzählt zu bekommen, dass sein eigenes Leben ihm eigentlich nichts wert ist. Ja. Ronny ist 20 Jahre, ist größer als Sven, groß, muskulös. Er schien zum Interview komplett in Schwarz, schwarze Jeans, schwarze Bomberjacke. Er hat zurzeit keine feste Arbeit, also zur Zeit des Interviews, und ist gezwungen, Jobs auf Tagelöhnerbasis anzunehmen. Arbeitete früher mal im Schlachthof, danach interessanterweise als Wachschutzmann in einem Asylbewerberheim. Auch vielleicht nicht gerade der ideale Arbeitsplatz für so jemanden. Aber die Jobs hat er dann immer selbst schnell, wie er sagt, gekündigt, weil die Kohle halt nicht gestimmt hat. Er war wohl auch schon, wobei ich gar nicht so genau weiß, was da jetzt wirklich Prahlerei ist und was Realität ist. Er sagt, er war selbst schon mal im Knast gewesen, wegen Waffenbesitz und Sprengstoffhandel, also eigentlich auch kein Bagatelldelikt. Und seine soziale Situation ist noch sehr viel desaströser eigentlich als die von Sven. Arbeitslos, vorbestraft, auch kleines Alkoholproblem. Und ja, genau. So viel vielleicht zu den beiden, beziehungsweise noch ein Zitat. Das war das Eingangsstatement von den beiden auf meine Frage, dann, was denn so los ist in der Stadt oder so. Da bekomme ich dann gesagt, als erstes Statement, also von Sven, also ich denke, dass dieser scheiß Staat hier nichts mehr zustande bringt. Was bringt denn der für uns? Was? Ronny sagt dann, dieser Staat bringt für gar keinen momentan irgendwas. Also auch so eine gewisse Anspruchshaltung an den Staat, dass der Staat sich irgendwie um sie kümmern muss, ja, was er nicht tut und deswegen sind sie irgendwie in einer schlechten Situation. Ja, so viel erstmal zu diesen Leuten, die auch eher so aus der Literatur bekannt sind, in anderen Studien auch schon, denke ich, ausreichend untersucht wurden. Jetzt zu den Basisaktivisten. Von denen habe ich zwei interviewt, beziehungsweise noch eine Frau, die lasse ich heute raus, weil wir uns ja mit Jungen vor allem beschäftigen. Markus und Lars, sie kleben Plakate, mobilisieren auch für Demonstrationen, übernehmen aber keine Führungsaufgaben. Markus ist 19 Jahre, hat den Realschulabschluss und macht eine Lehre im Baugewerbe. Von sich selbst sagt er, dass er kein Theoretiker sei, und deshalb das Gymnasium auch für ihn nicht in Frage gekommen sei. Bereits mit 10 Jahren war er in einer Gruppe von Jugendlichen, die mit Nazi-Parolen provoziert hat. Er war da der Jüngste und hat immer aufgeschaut, auch zu den Älteren, wollte irgendwie dazugehören, fand die irgendwie toll, wollte dazugehören. Später dann, sagt er, hat er sich ja, so seine eigene Meinung herausgebildet aus den Parolen, die er da geschrieben hat. Also er ist da auch schon sehr selbstreflexiv damit umgegangen. Also er hat gesagt, früher hätte er einfach hirnlos gerufen, Deutschland den deutschen Ausländer raus. Und irgendwann hätte er dann mal nachgedacht darüber, was hängt denn da alles dran und so weiter. Also das Interview ist ganz interessant, weil er es so als einen Bildungsprozess eigentlich beschreibt, seine Entwicklung. Er ist aus diesem Sympathisantenfeld nach und nach immer weiter nach innen gerückt und hat mittlerweile kleinere Führungsaufgaben auch übernommen, also auch mal eine Rede bei einer Demonstration gehalten und so weiter. Lars, eigentlich ähnlich, der geht noch zur Schule, ist 17 Jahre alt, möchte eine Lehre als Elektriker anfangen. Er berichtet von sich, dass er früher kriminelle Probleme gehabt hätte und in einer Clique war, die vor der Kaufhalle stand und Bier getrunken hat. Und er sagt von sich selbst, also da stand man eben wie der Assi da, halt auf der Straße. Und er hat sich, sagt dann, er ist seit damals in die falschen Kreise geraten und kriminell abgerutscht. Und jetzt hat er mittlerweile so was Neues gefunden, Anschluss an diese Gruppierung des nationalen Widerstands und zieht da jetzt so eine neue Art von Selbstbewusstsein auch raus, dass er ja auch als politischer Kämpfer, politischer Aktivist sich versteht. Spielt auch in der Skinhead-Band und möchte dort, gibt er offen zu, Musik als Propagandamittel einsetzen. Über die Aussichten in dem von ihm angestrebten Elektrikerberuf hat er sich selbst noch nicht so richtig informiert und man weiß nicht, wie das aussieht, wirklich mit seinen Schulleistungen, seinen privaten Zukunftsaussichten. Allerdings, und da sind sich Markus und Lars sehr ähnlich, haben beide relativ traditionelle Vorstellungen von Arbeit und Familie. Lars möchte eine Familie gründen und 1 bis 2 Kinder haben, macht dies aber abhängig von einer sicheren Stellung im Beruf, möchte jung Vater werden. Was ich bezeichnend finde für die beiden, ist ja, dass sie wirklich relativ traditionelle Vorstellungen haben von Beruf, Familie, die aber für sie selbst relativ schwer umzusetzen sind, weil sie beide wissen, dass sie in diesen handwerklichen Tätigkeiten angesichts der Aussichten auf dem Arbeitsmarkt relativ schweren Stand haben. Ich denke, daraus ergibt sich auch so ein bisschen Orientierungslosigkeit, weil sie eben mit diesen traditionellen Vorstellungen in der Realität irgendwie nicht klarkommen. Und beide ziehen über diese Aktivitäten ein Selbstbewusstsein, das sie so im Berufsleben eigentlich nicht erreichen können durch diese politischen Aktivitäten. Also in dieser Bewegung oder in dieser Szene ist ein Merkmal, dass man da relativ schnell aufsteigen kann. Also man bekommt relativ schnell Führungsaufgaben auch zugewiesen. So viel zu diesen Aktivisten. Jetzt zu den Talern. Die lokalen Bewegungsgebiete, so habe ich sie genannt. Peter und René sind beide älter als die anderen, die ich jetzt eben vorgestellt habe. Zum Zeitpunkt des Interviews waren sie beide 27 Jahre alt, bewegten sich bereits seit über 10 Jahren im rechtsextremen Milieu, also auch schon zu DDR-Zeiten waren sie in diesen Cliquen drinnen. Damals auch noch mit den Punks befreundet, heute nicht mehr befreundet, sondern verfeindet. Aber erst Peter beschreibt seine Entwicklung auch als eine Entwicklung von den Kinderrechten, die ja halt irgendwie zusammen gesoffen haben und sowas, dann hin zu einem politischen Aktivisten. Also er sagt dann, dass er sich Mitte der 90er Jahre politisierte. Er wurde dann Mitglied dieser Anti-Antifa-Organisation, von der ich gesprochen habe, und zu der gehört auch René. Peter gründete dann Ende der 90er den Ortsverband der NPD, baute ihn auf. Bezeichnend ist für die beiden, dass sie zwar eine Ausbildung haben, eine abgeschlossene Ausbildung, zurzeit aber nur von Aushilfstätigkeiten leben, beziehungsweise in einer Umschulungsmaßnahme des Arbeitsamtes sind, also in dem Beruf, den sie erlernt haben, eigentlich keinen Job auch bekommen haben. zur Politisierung. Ein Zitat, das muss ich jetzt ein bisschen kürzen, was deutlich ist, dass die beiden, also Peter und René, während die anderen immer noch so ein bisschen über private Zukunftsaussichten, Familie und Job auch sprechen, das findet bei den beiden überhaupt nicht mehr statt. Also die haben keine andere Lebensperspektive als die Perspektive in dieser Bewegung, als Kader dieser Bewegung. Ja, die machen sich keine Gedanken mehr über Job und Familie und solche Sachen. Die gehen auf in der Politik, für die ist Politik keine Nebensache, kein Hobby, kein Karrieresprungbrett. Und beide beschreiben eigentlich auch, dass sie durch ihre politischen Aktivitäten eine Reihe von Nachteilen hinnehmen mussten, dass die Familie damit nicht einverstanden war, dass es auf Arbeit Probleme gab und so weiter. Peter, und das ist wichtig, ist ein Protagonist dieses Prozesses, den ich als taktische Zivilisierung bezeichnet habe, also dieses Abstandnehmen von der Gewalt hin zu anderen Aktionsformen. Er sagt, dass sie in den ersten NPD-Schulungen, also eben darauf hingewiesen wurden, dass sie ihre Leute versuchen im Griff zu halten. Ja, also versuchen darauf hinzuweisen, dass Gewalt der falsche Weg eigentlich auch ist. Genau. Was für beide oder mehr noch eigentlich für René wichtig ist, dass sie aus ihrer hervorgehobenen Stellung in dieser Stadt, also sie sind da schon die Personen, die wissen, wo es lang geht, die Demonstrationen organisieren, die wissen, wie das geht und die auch schon lange dabei sind, so eine gewisse, wie sagt man, Street Credibility da bekommen haben. Daraus ziehen die einen gewissen, ja, einen psychischen Mehrwert, also sie fühlen sich dadurch aufgewertet durch diese Stellung, die sie in der Szene haben. René spricht ganz offen davon, dass er den Jüngeren in der Bewegung etwas vorleben will. Ja, also dass er durch seine Lebenspraxis den Aktivisten und auch den Mitläufern zeigen will, wie man eben so als politisches Subjekt da existieren kann. Das ist ganz wichtig. Ja, genau. Damit zum Schluss kommen. Ich habe eben von der taktischen Zivilisierung gesprochen und von den Versuchen, auch dieser Kader, diese neue Politik, diese neue Taktik auch durchzusetzen, indem sie eben auf die Leute zugehen, denen sagen, Gewalt ist nicht der richtige Weg, wir müssen andere Aktionsformen finden. Ich denke, das ist einerseits eine Reaktion auf die ganzen öffentlichen Diskussionen, ob die jetzt überregional waren, also diesen Aufstand der Anständigen, der ein breites politisches und auch ein Medienecho gefunden hat, ist aber auch eine Reaktion auf die Aktion der Gegner des Rechtsextremismus vor Ort, die sie so unter Druck gesetzt haben, indem sie immer das Auftreten und die Gewalt auch skandalisiert haben, nicht totgeschwiegen haben, sondern immer thematisiert haben, immer gesagt, immer Aktionen auch gemacht haben, Veranstaltungen, Demonstrationen und so weiter, das ist eine Reaktion darauf, zu sagen, mit dieser Gewalt, wir wollen ja Anerkennung haben, wir wollen ja politisch wirken, dass sie damit nicht weiterkommen und das eben auch deswegen durchsetzen wollten. Das ist eine Folgerung. Die zweite Folgerung ist die, dass diese taktische Neuorientierung sich nicht nur auf der Ebene der Kader und Aktivisten stattfindet oder auch durchgesetzt wird, also Leute, die im unmittelbaren Einflussbereich stehen, sondern eben auch auf die Mitläufer, auch auf Leute wie Ronny und Sven sich auswirkt. Ronny sagt mir im Interview dann, dass er irgendwie seinen Kumpel Sven ein paar Tage vor dem Interview eben davon abgehalten habe, einfach irgendeinen dunkelhäutigen Menschen zusammenzuschlagen, weil Ronny sagt, so geht das nicht, das bringt es nicht, irgendwie so kommt man auch nicht weiter. Ja? Also auch das, denke ich, kann man sehen, wie diese Kader da auch einen indirekten Einfluss haben auf ihre Mitläufer. Ein schönes Beispiel noch, auf dieser Bierbank hat Sven, wir haben Sternburg Export getrunken, Kratzer. Dann stellt mir Sven irgendwie stolz die Flasche hin und sagt, das ist unser Bier. Okay, wieso ist das euer Bier? Ja, da sind unsere Farben drauf. Schwarz, weiß, rot. Okay, naja, gut, ich trinke das jetzt auch, ist gut. Am nächsten Tag, bei dem Interview, stehen wir dann vor dem Hochhaus und ich sehe eine schwarz-rot-goldene Deutschlandfahne aus dem Fenster. Und er sagt mir, ja, da wohne ich, da wo die Deutschlandfahne raushängt. Und dann sage ich, naja, aber gestern hast du mir gesagt, eure Farben sind schwarz-weiß-rot. Wie passt denn das zusammen? Und da sagt er mir, naja, schwarz-weiß-rot ist doch verboten. Das darf man nicht. Ja? Also so haben, auch wenn schwarz-weiß-rot nicht verboten ist in der Tat, wenn er das nicht weiß, bei ihm ist etwas angekommen, dass das, was er macht, dass das, was er tut, dass das, was er vertritt, gesellschaftlich nicht anerkannt ist. Und das ist ein Effekt von demokratischer Öffentlichkeit und von demokratischer Gegenmobilisierung gegen den Rechtsextremismus. Und damit erstmal danke für die Aufmerksamkeit.